Haggai Kapitel 2, die Verse 15 bis 19 hört das Wort Gottes. Und nun achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man da zu einem Kornhaufen von 20 Scheffeln kam, so waren es nur 10. Wenn man zur Kelterkufe kam, um 50 Eimer zu schöpfen, waren es bloß 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel, alles Werk eurer Hände, dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. So achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin, vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfel und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Lasst uns dreimal beten. Himmlischer Vater, wir bekennen, aller Mensch ist wie Gras und die Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, doch dein Wort bleibt in aller Ewigkeit. Herr, wir bitten dich, dass du uns deinen Geist schenkst, damit wir deine Worte und deine Wahrheit verstehen und wir dadurch ermutigt und erbaut werden. Dadurch auch ermahnt werden, Herr. Wir bitten in Jesu Namen. Wir leben in einer Zeit, in der alles an Ergebnissen gemessen wird. Dein Chef bewertet dich nach deiner Leistung. Wenn wir irgendetwas machen, egal ob es Arbeit ist oder ob es Hobby ist, wir wollen sofort Ergebnisse sehen. Wir wollen etwas in der Hand haben. Wenn wir gebeten werden, etwas zu tun, dann ist unsere erste Abwägung, ob es sich lohnt. Bringt es was? Was ist mein Nutzen? Wir messen alles an dem, was wir haben und an dem, was wir dadurch gewinnen können, wenn wir es tun. Und am besten, wir erhalten die Ergebnisse so schnell wie möglich. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und so verhalten wir uns oft auch gegenüber dem Wort Gottes. Wir verstehen das Wort Gottes, wir können die Worte lesen, das ist klar. Wir können sogar den Inhalt verstehen, wir verstehen oft die Theologie. Wir wissen, was Gott sagt, wir wissen, was er von uns fordert. Wir wissen, was wir tun sollten. Doch wir sehen oft den Nutzen nicht. Wir fragen uns, warum soll ich das tun? Was habe ich davon? Wieso fordert Gott diese Dinge? Wir wollen erst das Gute sehen, bevor wir tun, was Gott von uns fordert. Wahrscheinlich erging es dem Volk Israel genauso, als sie ins Land zurückgekehrt sind. Sie waren in Gefangenschaft, sie sind jetzt zurück im verheißenen Land. Wo sind jetzt die Segnungen? Wo sind die überfließenden Weinberge, von denen es immer geredet wurde? Wo sind die riesigen Ernten? Wo ist die sprichwörtliche Milch? Wo ist der sprichwörtliche Honig, der doch in diesem Land fließen sollte? Wo sind all diese guten Dinge? Das Volk hatte erwartet und wahrscheinlich zu Recht, dass es ihnen im eigenen Land besser geht als in Babylon, in der Gefangenschaft. Sie sehen nichts davon. Sie sehen nicht, was geschehen ist. Und sie stellen sich die Frage, warum sollten wir jetzt den Tempel bauen? Warum sollten wir uns die Mühe machen, das Haus Gottes wieder aufzubauen? Es lohnt sich ja anscheinend doch nicht. Vielleicht ist es am Ende sogar umsonst. Vielleicht haben wir am Ende gar nichts davon. Lass uns ehrlich sein, denken wir nicht manchmal auch so? Denken wir nicht manchmal, warum das alles? Warum sollen wir all dies tun? Soll ich wirklich jeden Mittwoch zum Bibelstudium kommen? Was für einen Gewinn habe ich davon? Ich habe doch eher Zeitverlust, wenn ich komme. Wann lohnt es sich, wirklich in den Gottesdienst zu kommen? Lohnt es sich, morgens und abends zu gehen? Macht es wirklich Sinn, beide Gottesdienste zu besuchen? Meine Arbeitskollegen machen das auch nicht. Meine Arbeitskollegen haben ein schönes Leben. Die haben sonntags frei, die gehen nicht in die Gottesdienste. Die machen, was sie wollen. Sie gehen raus, sie machen Urlaub. Sie haben keine Gewissenskonflikte bei all der Sache. Sie haben keine Probleme, wenn sie in ihren Sünden leben und ihr Leben genießen. Warum sollen wir das alles tun? Wir haben oft den Gedanken, dass wir benachteiligt werden, wenn wir das Wort Gottes einhalten. Wir denken oft, wir haben einen Nachteil, wenn wir all das tun, was Gott von uns fordert. Und wir denken, wenn wir etwas tun sollen, dann sollte uns Gott gefälligst den Segen dafür geben. Dann sollte er uns segnen, damit wir die Dinge tun. Wir wollen oft das Ergebnis sehen, bevor wir den Weg zum Ergebnis gehen. Und damit sind wir nicht besser als das Volk, das zurück ins verheißene Land kam. Folgt einfach den Sinn nicht darin, den Tempel zu bauen. Zum einen, weil es ihnen an und für sich gut ging. Sie hatten Häuser, sie hatten sogar, heißt es, vertäfelte Häuser, also schöne Häuser gebaut. Zum anderen haben sie den Segen nicht gesehen, den sie sehen wollten. Sie haben nicht das erhalten, was sie haben wollten. Ich denke, so gehen wir oft auch mit der Kirche Jesu Christi. Und wir wollen erst den Segen haben, bevor wir unsere Zeit, bevor wir unsere Kraft rein investieren in das, was Gott von uns fordert. Doch was wir hier sehen ist, dass Gott sein Volk erzieht. Er erzieht sein Volk und er nutzt den Propheten, um dem Volk deutlich zu machen, wie er es erzieht. Er zeigt zum einen, dass er gestraft hat, dass Gott Strafe geschickt hat. Dann zeigt er aber auch, dass Gott segnet, wenn das Volk gehorsam ist. Dass aus dem Gehorsam, aus dem Erfüllen der Pflicht am Ende Segen kommt. Wir haben im Prinzip damit die Struktur der Predigt. Der Titel heißt Gott erzieht uns und die zwei Punkte sind Gott hat bestraft und Gott wird segnen. Gott hat bestraft und Gott wird segnen. Gehen wir mit dem ersten Punkt. Achtet auf die Verse 15 bis 17, wo Haggai sagt, und nun achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag. Und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn, bevor dies geschah, wenn man da zu einem Kornhaufen von 20 Scheffeln kam, so waren es nur 10. Wenn man zur Kelterkufe kam, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es bloß 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel, alles Werk eurer Hände, dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. Wir haben im Propheten schon mal ähnliche Worte gelesen gehabt, nämlich im Kapitel 1. Dort hatte Gott sein Volk ermahnt, weil es zuerst an die eigenen Wohnungen, an die eigenen Häuser gedacht hat, bevor es ans Haus des Herrn gedacht hat. Hat zuerst an den eigenen Wohlstand gedacht. Und selbst als sie ihren Wohlstand aufgebaut hatten, hatten sie den Tempel in Trümmern gelassen. Wir haben damals schon gesehen, dass Gott gesagt hat, genau das ist der Grund, warum ihr so schlechte Ernten habt. Genau deshalb habt ihr keinen Erfolg, wenn ihr aufs Feld geht. Ich denke, hier ist der Kontext ein wenig anders. Gott hatte das Volk ermahnt, weil sie dachten, sie könnten alle heiligen Handlungen durchziehen und dann ist alles in Ordnung. Sie hatten gedacht, solange sie äußerlich alles tun können, das haben wir im Abschnitt vorher gesehen, muss Gott doch mit ihnen zufrieden sein. Solange wir die Opfer bringen, ist alles in Ordnung. Solange wir die Gottesdienste besuchen, muss Gott uns doch mögen. Doch Gott hat seinem Volk gesagt, dass ihre Werke und ihre Opfer unrein sind. Er hat keine Freude an dem, was das Volk macht, denn sie machen es nur äußerlich. Sie machen es nicht mit Herzen. Er hat sie kritisiert, dass ihr Herz nicht dabei ist, dass ihr Herz fehlt. Sie wollen alle Segnungen haben, indem sie sich äußerlich dazu bekennen, doch im Herzen sündigen sie. Im Herzen sündigen sie gegen Gott. Gott sagt sogar, selbst durch ihre Werke haben sie gesündigt. Es sind nicht nur das, was sie im Herzen tun, das, was sie generell tun. Und Gott sagt ihnen jetzt, hier seht ihr die Konsequenz davon. Hier seht ihr, was daraus folgt. Er hat gesagt, achtet darauf, denkt daran, wie es euch erging, bevor ihr angefangen habt, den Tempel zu bauen. Ihr habt 20 Scheffel Korn geerntet, doch am Ende waren nur noch 10 da. Wenn ihr dachtet, ihr habt 50 Eimer Wein, den ihr pressen könnt, sind am Ende nur 20 Eimer rausgekommen. Ich denke, wir brauchen die Maßeinheiten nicht verstehen, um zu verstehen, was Gott hier sagen will. Gott sagt seinem Volk, ihr habt euch lieber um euch selbst gekümmert, anstatt euch um mein Haus zu kümmern. Ihr habt euch lieber um euch selbst gekümmert, anstatt euch um die richtige Anbetung zu kümmern. Und deshalb habt ihr so viel von eurer Ernte verloren. Deshalb geht es euch so schlecht. In Vers 17 sagt Gott sogar, dass er das Volk mit Getreidebrand, Vergilben und Hagel bestraft hat. Das Getreide war nicht einfach nur schlecht geworden, das Getreide ist nicht einfach nur verdorben. Gott hat das Volk bestraft, sagt er. Er hat die Strafe gesandt. Er hat sein eigenes Volk damit geschlagen. Und die Frage ist natürlich, warum? Warum macht Gott das? Die Antwort ist, er erzieht sein Volk. Vers 17 sagt er, ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel alles Werk eurer Hände, dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Gott hat dem Volk all das angetan, weil er es zurückrufen wollte. Er wollte, dass sie umkehren. Gott hat sie gezüchtigt, aber sie wollten nicht hören. Gott hat sein Volk bestraft, aber es wollte nicht umkehren. Ich denke, das ist die Anwendung und die Warnung für uns heute Abend. Wir finden hier sogar mehrere Anwendungen für uns als Individuum und für uns als Gemeinde. Und am Ende sehen wir, dass Gott nicht hier den Einzelnen bestraft, sondern wir sehen, dass Gott sein Volk bestraft. Er ermahnt sein Volk, er erzieht sein Volk, er spricht Sünden an, die das ganze Volk betroffen haben und nicht nur einzelne Personen. Als erstes warnt uns Gott vor einer falschen Haltung und vor einer falschen Erwartung. Er hat das Volk kritisiert, weil sie äußerlich, halbherzig die Opfer gebracht haben. Äußerlich war ja alles in Ordnung. Das Volk hat sich zu den Gottesdiensten gequält, war anwesend, hat die Opfertiere gebracht und hat alles mitgemacht, aber im Herzen waren sie nicht dabei. Das Volk hatte gedacht, solange äußerlich alles passt, muss auch der Rest stimmen. Doch Gott kritisiert sein Volk. Achtet noch einmal auf Vers 14, den Abschnitt zuvor. Dort sagt Gott, ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr. So ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein ist es. Zwar nicht nur der Gottesdienst, Gott sagt sogar, eure Opfer sind unrein. Eure Opfer sind nicht rein. Aber vor allem waren ihre Opfer unrein, weil ihre Werke unrein waren, so wie sie gelebt haben. Wir können sagen, sie haben in ihrem Alltag nicht das getan, was Gott von ihnen gefordert hat. Sie sind am Sabbat zum Opfern gegangen, um die Opfer zu bringen, doch in ihrem Alltag haben sie getan, was sie wollten. Sie haben in ihren Sünden weitergelebt. Sie haben sich nicht bemüht, die Gebote Gottes zu halten. Sie haben gedacht, solange ich einem Gottesdienst alles tue, muss der Rest der Woche gut genug sein. Und genau hier müssen wir aufpassen. Wir dürfen nicht denken, dass Gott uns segnen muss, nur weil wir am Sonntag in die Gottesdienste kommen. Wir dürfen nicht denken, Gott segnet uns schon, wenn wir alle diese Dinge als Pflichterfüllung tun. Wenn wir all das tun, was der Pastor von uns fordert, was der Pastor sagt, wozu der Pastor einlädt, dann muss mit Gott ja alles im Reinen sein. So funktioniert es leider nicht. Das ist am Ende menschliche Religion. Wenn wir denken, wir können mit Gott im Reinen sein, solange wir äußerlich alles tun, was gefordert wird. Jesaja fordert uns auf, dass der Sabbat, der Sonntag für uns zur Freude sein soll. Er soll eine Freude sein. Jesaja sagt, wenn wir den Sabbat eine Freude nennen, wir müssen den Sonntag heiligen wollen. Es muss nicht eine Pflicht sein, es muss eine Freude sein. Wenn wir am Montag oder am Dienstag aufwachen, dann muss das Ziel sein, Gott zu dienen durch das, was wir am Tag tun. Nicht uns selbst, nicht unseren eigenen Wohlstand, sondern Gott. Unser Herz sollte uns fragen, was ehrt Gott in dieser Situation? Wie sollte ich mich in dieser Situation verhalten, damit Gott Ehre erhält? Ich denke, wir finden hier auch eine zweite Anwendung. Gott hält hier nicht nur den Segen zurück, Gott bestraft sein Volk sogar für ihr falsches Verhalten. Er sagt, ich habe euch all das geschickt, aber ihr seid nicht umgekehrt. Gott nutzt diese Dinge, um sein Volk zu erziehen. Er nutzt diese Dinge, um sein Volk zu sich zurückzuziehen. Vielleicht geht es dir gerade nicht so gut, weil Gott dich zurückziehen will zu sich selbst. Vielleicht geht es dir schlecht, weil Gott dich erzieht. Vielleicht hast du in deinem Leben Niederlage nach Niederlage erlebt, weil Gott dir beibringen will, dass du es nicht auf dich selbst vertrauen kannst. Dass es nicht darum geht, was du erreichen kannst. Dass es nicht darum geht, was du schaffen kannst. Sondern dir auf Gott schauen. Ich denke, Gott hat unsere Gemeinde in Berlin stark ermutigt in den paar Jahren, in denen wir existieren. Wir sind schneller gewachsen als manch andere Gemeinden. Wir haben Menschen kommen sehen, wir haben Menschen gehen sehen, wir haben Menschen kommen sehen, die für einige Zeit da waren, von denen wir wussten, dass sie gehen. Wir haben Menschen gehen sehen, von denen wir es vielleicht nicht erwartet haben, dass sie gehen. Das kann ermutigen, das kann deprimieren. Vielleicht nutzt Gott diese Möglichkeiten manchmal, dass wir lernen, dass wir es nicht tun können. Keiner von den Leuten, die in die Gemeinde gekommen ist, ist durch unsere großen missionarischen Aktivitäten gekommen, weil die sind nicht vorhanden. Gott hat die Menschen gesandt. Viele der Menschen sind nicht gegangen, weil wir etwas falsch gemacht haben. Manche sind gegangen, weil ein Studium vorbei war. Manche waren von Anfang an nur für ein Jahr hier. Manche sind einfach weitergezogen, umgezogen. Wir lernen in den schwierigen wie in den guten Zeiten, dass Gott es ist, der es tut. Dass wir auf Gott vertrauen müssen. Gott ist es, der Wachstum schenkt. Gott ist, der Wachstum nimmt. Gott ist es, der die Ernten geschenkt hat in Israel und der die Ernten verderben lassen hat. Nicht das Volk, nicht der gute Ackerbau, den das Volk betrieben hat. Ich denke, der Abschnitt heute Abend soll uns zurückrufen. Er soll uns zurückrufen zu Gott. Jeden persönlich, aber uns als Gemeinde, dass wir niemals vergessen, dass wir auf Gott vertrauen. Dass wir niemals vergessen, dass Gott es ist, der uns alles gibt. Alles, was wir benötigen, alles, was über dem hinausgeht. Das Volk hat Gott nicht gehorcht. Das Volk ist nicht zurückgekehrt. Die Reaktion war weiterhin ungehorsam. Gott sagt, dennoch seid ihr nicht umgekehrt. Das Volk ist sogar stur geblieben. Statt zu verstehen, dass sie Gott brauchen, haben sie sich gequält und sogar gegen Gott angekämpft. Sie sind nicht umgekehrt, liebe Geschwister, lasst uns nicht sein wie das Volk Israel. Lasst uns nicht sein, wenn Gott uns ruft, dass wir stur bleiben und nicht umkehren. Wir müssen zurück zu Gott kommen. Er ruft vielleicht dich genau jetzt. Er ruft vielleicht uns als Gemeinde genau jetzt, dass wir zu ihm umkehren. Wir ihn suchen selbst. Ich kann euch heute Abend nur bitten, seid nicht wie das Volk. Reflektiert über euer Leben. Reflektiert über das, was in eurem Leben geschieht. Und fragt euch, ob Gott euch dadurch zurückrufen will zu sich selbst. Ob Gott euch will, euer Herz will. Und wenn das der Fall ist, dann tut Buße und kehrt um. Und findet die Hoffnung beim Herrn, findet den Trost beim Herrn, dass er für euch ist. Seht ihr, Gott hat sein Volk erzogen, indem er es bestraft hat. Aber der Abschnitt endet dort nicht. Unser Predigttext endet nicht bei der Bestrafung, sondern er geht weiter zu dem, was Gott verspricht. Und das ist der zweite Punkt. Wir haben gesehen, Gott hat bestraft und wir sehen jetzt, Gott wird segnen. Gott wird segnen. Nachdem Gott sein Volk ermahnt hat, will er es jetzt motivieren. Ich will euch segnen, sagt Gott. Von diesem Tag an will ich segnen. Schon am Anfang gesagt, dass wir dazu neigen, Dinge zu tun, wenn wir wissen, was wir davon haben. Wir wollen zuerst den Nutzen sehen, bevor wir die Pflicht tun. Wir wollen den Segen erleben, bevor wir gehorsam sind. Doch Gott fordert es genau andersrum. Er sagt, er verweigert den Segen nicht, aber er will unseren Gehorsam haben. Er will unsere Herzen haben. Er will, dass wir ihm nachfolgen. Gott spricht zu seinen Propheten, so achtet doch aufmerksam darauf von diesem Tag an und weiterhin vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist. Achtet darauf, liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfel und der Ölbaum noch nicht getragen? Ich denke, Gott stellt hier vor allem rhetorische Fragen. Gott stellt hier Fragen, die das Volk klar beantworten konnte, nämlich die Bäume haben Frucht getragen, der Kornspeicher ist voll. Er will, dass das Volk vergleicht. Er will, achtet darauf, wie war es vorher, als ich euch bestraft habe und wie ist es jetzt? Eure Getreidelager waren leer, jetzt sind sie voll. Ihr hattet keine Frucht an den Bäumen, jetzt treiben die Bäume aus und bringen Frucht. Die Antwort ist ja, der Weinstock und die Bäume tragen Früchte. Ja, sie haben Frucht an sich. Gott segnet sein Volk. Gott will sein Volk deutlich machen, dass er Segen ausgießt. Und damit will er sein Volk genauso erziehen wie mit der Bestrafung. Gott erzieht sein Volk durch Segen. Und er will ihm vor allem zeigen, dass bei ihm Segen zu finden ist. Seit dem Tag, an dem er angefangen hat, den Tempel zu bauen. Als das Volk aufgehört hat, auf sich und seine eigene Wohnung zu schauen und angefangen hat, den Tempel, das Haus Gottes zu bauen, hat Gott angefangen zu segnen. Gott spricht hier von einem Wendepunkt. Er sagt, wie erging es euch und wie ergeht es euch seit diesem Tag? Was war, bevor ihr den Tempel gebaut habt? Was ist jetzt? Erst ging es euch schlecht, jetzt geht es euch gut. In anderen Worten können wir sagen, Gott gibt seinem Volk hier eine andere Zeitrechnung. Gott sagt zu seinem Volk, es gibt einen Punkt, in dem sich das alles geändert hat. Es gibt einen bevor dem Tempelbau und einen nach dem Tempelbau. So wie wir zu Recht die Weltgeschichte einteilen in vor Christus und nach Christus, hat Gott hier für eine kurze Zeitepoche eine Zeitrechnung eingeführt, die vor dem Tempelbau und nach dem Tempelbau heißt. Ich denke, das ist der entscheidende Unterschied. Vorher hat das Volk all das getan, was Gott gefordert hat, aus Pflichtbewusstsein. Sie haben es einfach getan. Sie haben gedacht, da muss Gott mit ihnen zufrieden sein. Da muss Gott ihnen Frieden im Herzen schenken. Da muss Gott ihnen Frieden schenken im Land. Da muss Gott ihnen Segen schenken. Sie erfüllen doch ihre Pflichten. Doch jetzt, wo es ihnen gut geht, wo sie den Segen erleben, liegt es daran, dass sie vom Herzen dabei sind, den Tempel zu bauen. Sie wollen den Tempel bauen. Sie wollen das tun, was Gott von ihnen fordert. Kapitel 1 lesen wir Folgendes. Der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit im Haus des Herrn, der Herrscher ihres Gottes, in Angriff nahmen. Der Geist hat sich geändert. Gott hat ihr Geist erweckt. Gott hat ihr Herz verändert und auf einmal sind sie gekommen und haben das Haus des Herrn gebaut. Und seit dem Tag hat Gott sie gesegnet. Seit dem Tag hat Gott ihnen Segen geschenkt. Ich denke, wir finden hier ein Prinzip, das sich durchs ganze Wort Gottes zieht. Nämlich, Gott fordert zuerst Gehorsam, bevor wir den Nutzen sehen. Wenn wir die Gebote Gottes betrachten, haben die meisten Gebote eine Begründung, warum das Volk es nicht tun soll oder warum das Volk es tun soll. Aber als erstes steht die Aufforderung Gottes, du sollst oder du sollst nicht. Daraus folgt der Nutzen, den wir davon haben. Wir denken andersrum. Wir denken, was ist der Nutzen, bevor wir etwas tun? Und Kinder können das sehr gut. Kinder haben das sehr gut drauf. Ich hatte das sehr gut drauf. Machst du bitte deine Mathehausaufgaben? Warum? Zeug brauche ich später in meinem Leben nie wieder. Wozu muss ich Integralrechnungen können, wenn ich später, das weiß ich was, mache Geisteswissenschaften studiere? Warum soll ich Latein-Hausaufgaben machen? Latein ist eine tote Sprache, ich werde Latein nie wieder benutzen. Wir denken ständig darüber nach, was haben wir davon? Kinder spiegeln uns das nur viel besser als wir. Wir können es vielleicht besser verpacken. Aber wenn der Chef vorbeikommt und fragt, kannst du das bitte machen, gehen in unserem Kopf 100 Räder los? Dann bringt es mir was? Könnte da meine bessere Gehaltserhöhung rauskommen? Könnte ich dadurch beliebter beim Chef werden? Wie sehen meine Arbeitskollegen das? Und so weiter und so fort. Wir denken immer dran, was ist der Nutzen, wenn ich etwas mache? Leider tun wir das auch in Bezug auf das, was Gott fordert. In Bezug auf das Reich Gottes, in Bezug auf die Gebote Gottes. Wir neigen dazu, die Frage zu stellen, warum sollten wir das tun? Warum sollten wir unsere Zeit dafür aufopfern? Sonntags morgens mal wieder ausschlafen, wäre das nicht wunderbar? Wäre es nicht ein Traum, ausschlafen und dann mit den Freunden brunchen gehen und dann den Nachmittag einfach ausklingen lassen? Vielleicht auf den Flohmarkt gehen? Oder soll ich wirklich jeden Tag früher aufstehen, damit ich Zeit habe, meine Bibel zu lesen, damit ich Zeit habe, im Gebet zu verbringen? Ist es das wirklich wert? Und soll ich mich dann wirklich am Abend noch mehr hinsetzen mit der gesamten Familie, um dann nochmal Bibel zu lesen und dann nochmal zu beten? Und dann muss ich mir als Mann und Vater auch noch die Mühe machen, später meine Kinder zu erziehen im Wort Gottes? Ist es das wirklich alles wert? Wir stellen uns ständig diese Fragen. Was ist der Nutzen, den wir davon haben, wenn wir dem Wort Gottes gegenüber gehorsam sein? Wir fragen uns ständig, was ist der Segen, den wir davon haben? Das Problem ist nicht, dass Gott nicht segnet. Das Problem ist nicht, dass Gott uns nicht segnen will. Gott will uns segnen. Gott sagt uns, er hat uns gesegnet mit allen himmlischen Segnungen, mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Regionen. Aber Gott will uns segnen, wenn wir das tun, was er von uns fordert. Gott segnet uns dadurch, dass wir das tun, was er von uns fordert. Denn wir müssen verstehen, Gott ist für uns. Gott war für sein Volk und er fordert von seinem Volk nie etwas, was schlecht für sein Volk ist. Das Volk muss lernen, auf Gott zu vertrauen. Wir müssen lernen, auf Gott zu vertrauen. Als das Herz sich geändert hat, als das Volk völlig auf Gott vertraut hat und gesagt hat, ja, wir wollen den Tempel bauen, wir wollen dem Herrn dienen, da kam der Segen damit. Nicht, als der Tempel fertig war, der Tempel war hier noch gar nicht fertig. Der Tempel lag zu dem Zeitpunkt, als Haggai prophezeit hat, immer noch in Trümmern. Da waren vielleicht die ersten paar Reihen des Tempels aufeinander gestapelt. Aber seit dem Zeitpunkt kam der Segen. Wir uns im Herzen dafür entscheiden, Gott zu dienen und ihm nachzufolgen in allem, was er fordert, schenkt Gott damit seinen Segen. Das ist die Verheißung, die gegeben hat. Wenn wir anfangen, darauf zu vertrauen, was Gott uns in seinem Wort auffordert, dann schenkt er uns Segen. Was hat Christus uns gelehrt? Und ich kann den Vers nicht oft genug zitieren. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch all dies hinzugefügt. Dann wird Gott euch all das, was ihr braucht, geben. Dann wird euch Gott all das geben, worum ihr euch täglich sorgt. Trachtet danach, dass Gott Ehre erhält. Trachtet danach, dass das Reich Gottes, dass die Gemeinde gebaut wird. Und dann wird Gott segnen. Von diesem Tag an wird Gott segnen. Und lasst uns ehrlich sein, wem von uns geht es wirklich schlecht? Rein materiell gesehen sind wir alle gut da. Und rein materiell gesehen müssen wir uns in Deutschland sowieso keine Sorgen machen, weil wir einen Sozialstaat haben, der uns früher oder später auffangen könnte, wenn es soweit wäre. Der Segen, den wir oft vermissen, ist nicht materiell. Der Segen, den wir oft vermissen, ist Frieden mit Gott. Ruhe im Herzen, Fähigkeit zu wissen, dass alles gut ist. Das sind die Dinge, die uns fehlen. Und Gott verspricht uns die Dinge. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt euch. Wenn wir gehorsam sind zu dem, was Gott in seinem Wort fordert, dann wird er uns segnen. Dann wird er uns den Frieden ins Herz geben. Dann werden wir Frieden mit Gott finden. Gott will segnen. Er will uns beschenken. Gott hat uns in Christus gesegnet und beschenkt. Und wenn wir vergessen, was Gott für uns getan hat, und wenn wir nur das sehen, wie es uns schlecht geht, passen wir den Segen. Wir müssen mit ganzem Herzen Gott nachfolgen. Liebe Geschwister, es muss unser Gebet sein, dass Gott unser Geist verändert, dass Gott unser Herzen verändert. Es muss unser Gebet sein, dass Gott mit unserem Volk, seiner Kirche, das tut, was er mit seinem Volk tausende von Jahren getan hat. Herzen zu ihm zieht, damit wir ihm dienen. Lasst uns beten.